Wie cool, was für ein schöner Start. Und danke, Mara, fürs mit reinnehmen. Und ihr habt die aktuelle Leitung gesehen, aber Leute, es wird richtig spannend. Denn im April haben wir Ältesten- und Diakonenberufung. Das heißt, die Gemeindeleitung und der Gemeinderat wird neu zusammengewürfelt. Ich finde das spannend. Vielleicht zufällig, weil ich da in beiden Gremien mit drin bin, aber nein. Ich meine, das ist für jeden von uns, jeden, der sich mit der Gemeinde identifiziert, spannend, denn es wird für jeden von uns Auswirkungen haben, wie die Situation sein wird. Und wenn wir uns heute mit dem Thema Älteste und Diakone beschäftigen, dann hat das viel mehr mit jedem Einzelnen zu tun, als wir uns oft bewusst machen. Deshalb nenne ich unser Thema Älteste, Diakone und die Gemeinde. Und wir streifen dabei heute einige Paulus-Texte über Leiter. Und es ist interessant, dass Paulus scheinbar nicht auf die Idee kommt, einen Gemeindebrief an die Gemeinde zu schicken und einen Leiterbrief an die Leiter, sondern praktisch alle seine Briefe gehen an ganze Gemeinden, gehen an die komplette Gemeinde. Also ihm ist es wichtig, dass sich jeder aus der Gemeinde mit diesem wichtigen und spannenden Thema beschäftigt. Leitung und nicht nur Stromleitung, das vielleicht auch. Und bevor wir uns jetzt in so einen ganz zentralen Text aus dem 1. Timotheusbrief reinstürzen, 1. Timotheus 3, lass uns noch zusammen beten. Herr, ich danke dir, dass du der eigentliche Leiter, der Herr und Hirte deiner Gemeinde bist. Und danke, dass du deine Gemeinde nicht nur leitest, sondern dass du sie baust. Bitte lass auch diesen Vormittag, diesen Gottesdienst mit dazu beitragen. Hilf, dass wir das mitnehmen, jeder Einzelne, was für uns wichtig ist. Und für uns als Gemeinde gemeinsam, wie wir eben gesungen haben, wir sind eins. Danke dafür. Amen. 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 7. Auf das Wort, das ich dir nun sage, kannst du dich verlassen. Wer Gemeindeleiter werden will, der strebt nach einer großen und schönen Aufgabe. An einen Gemeindeleiter darf es nichts auszusetzen geben. Er darf nur mit einer Frau verheiratet sein. Er soll klar sein im Urteil, besonnen und würdig. Gastfreundlich und ein guter Lehrer. Er darf weder ein Trinker sein noch ein gewalttätiger Mensch. Vielmehr soll er gütig sein, friedliebend und nicht geldgierig. Er soll seine eigene Hausgemeinschaft gut führen und seine Kinder zu Gehorsam und Würde erziehen. Denn wenn jemand nicht einmal seine eigene Hausgemeinschaft führen kann, wie soll der für die Gemeinde Gottes sorgen? Ein Gemeindeleiter darf nicht erst vor kurzem Christ geworden sein, sonst besteht die Gefahr, dass er überheblich wird und vor Gott vom Teufel zu Recht angeklagt wird. Auch außerhalb der Gemeinde muss er einen guten Ruf haben, sonst besteht die Gefahr, dass er ins Gerede kommt und schließlich dem Teufel in die Falle geht. Dann noch ein paar Verse aus Kapitel 5, 17 bis 21. Die Ältesten, die ihre Aufgabe als Gemeindeleiter gut erfüllen, verdienen doppelte Unterstützung. Das gilt besonders für diejenigen, die sich in Verkündigung und Lehre abmühen. Denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zubinden. Es heißt außerdem, wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seinen Lohn. Nimm keine Klage gegen einen Gemeindeältesten an, es sei denn, dass zwei oder drei Zeugen sie bestätigen. Gemeindeälteste, die sich schuldig machen, sollst du vor allen anderen zur Rechenschaft ziehen. Dann werden auch alle anderen gewarnt sein. Ich beschwöre dich bei Gott, bei Jesus Christus und bei den Erzengeln, befolge diese Anweisung ohne jedes Vorurteil und bevorzuge niemanden. Als Christusgemeinde wollen wir biblische Lehre leben. Wir wollen biblische Lehre, so dass wir fröhlich und gesund Gemeinde sein, Gemeinde leben können. Ja, Gemeindeleben soll von Freude erfüllt sein. Genauso wie die Leitung der Gemeinde. Und hoffentlich wird das heute ein Stück deutlich. Denn ohne gesunde Freude gibt es unnötig ungesundes Leiden. Und ich habe uns jetzt mal 6 Thesen mitgebracht, die ich kurz biblisch begründen möchte. Erstens, Jesus Christus ist das Haupt, der Kopf des Körpers. Epheser 5, 23. Und wir streifen heute relativ viele Bibelstellen, und um zu entdecken, wie Jesus sich Gemeinde gedacht hat. Und notiert euch die Stellen gerne, um später noch mal genauer drauf einzugehen, weil alles können wir jetzt nicht so in der Tiefe behandeln. Aber es lohnt sich. Christus ist das Haupt der Gemeinde, er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und 4, Vers 15, lasst uns in Liebe an die Wahrheit, an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Die Gemeinde ist also der Körper und Jesus ist der Kopf. Mit Augen, Ohren, Nase, Mund und Verstand. Jesus steht oben. Er hat den Überblick, er hat den Durchblick. Er versteht. Und er trifft Entscheidungen. Er führt, er gibt die Richtung vor. Jesus weiß, wo es lang geht. Und von dem Mund kommt Nahrung in den Körper. Also Nahrung und Führung kommen von oben, kommen von Jesus. Und wir beugen uns vor ihm und nur vor ihm. Das erinnert mich an meinen Freund und Studienkollegen Albert, der vor 2 Wochen hier war. Der hat ja einige Jahre in Nordkorea gearbeitet und er war einer der wenigen Ausländer-Entwicklungshelfer in Nordkorea, als der frühere Führer Kim Jong-il gestorben ist. Wurden alle Ausländer zusammengerufen vor so einem riesigen Standbild von diesem verstorbenen Führer und sollten sich verbeugen. Alle haben sich verbeugt, außer Albert. Später wurde er gefragt von einem Journalisten, wieso hast du dich nicht verbeugt? Seine Antwort, wir beugen uns nur vor Gott. Jesus ist das Haupt. Jesus ist unser Leiter, unser Ernährer, unser Erhalter. Und deshalb ist die christliche Gemeinde keine menschliche Organisation. Sie ist ein Organismus, ein lebendiges Ding mit Leben drin. Und vielleicht sitzt heute jemand hier, der sagt, ich weiß gar nicht so genau, ob ich überhaupt an Jesus glaube. Ich schaue mir das erstmal an. Super, dass du hier bist. Super, dass du hier bist. Und vielleicht hilft dir dieser Gedanke. Die christliche Gemeinde ist nicht einfach irgendwie ein Verein, der so religiös drauf ist, sondern als Gemeinschaft von Menschen, verstehen wir uns, die glauben und erleben, dass Jesus wirklich lebt und dass er unser Leben prägt und führt. Und wenn du neugierig bist, mehr zu erfahren, Jesus kennenzulernen, dann bist du hier genau richtig. Klammer zu. Okay, Gemeinde ist nicht nur menschlich. Wenn der Kopf göttlich ist, ist das auch logisch. Und das Leben, das vom Kopf in alle Teile des Körpers fließt, das ist ein übernatürliches Leben. Mehr als nur natürlich. Und deshalb müssen wir als Gemeinde uns auch nicht an irgendwelchen gesellschaftlichen und unternehmerischen Strukturen orientieren. Und das ist gar nicht so leicht, wie man vielleicht denken könnte, denn die meisten von uns arbeiten in irgendwelchen Unternehmen, irgendwelchen Firmen, die menschliche Strukturen haben, damit sie funktionieren, damit Menschen was schaffen. Und das ist voll okay. Aber für uns als Gemeinde schafft das leicht so einen unbewussten Druck, Dinge so zu machen, wie es dort läuft. Dass wir es auch so machen. Denn die Menschen haben sich ja viel Gutes ausgedacht, wie Dinge funktionieren. Aber wenn wir nicht aufpassen, ist das alles, was wir nachher sind. Eine funktionierende Organisation. Menschliche Organisation. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe kein Interesse, Teil einer weiteren menschlichen Organisation zu sein. Ich möchte Teil von etwas Lebendigem sein, wo Jesus Christus wirkt und lebt und handelt. Von etwas, was Ewigkeitswert hat, was bleibt, nach allen Firmen bleiben. Und wenn es euch so geht wie mir, dann darf unsere Struktur auch dem nicht im Wege stehen. Dann wollen wir alles danach ausrichten, dass wir am engsten mit unserem Haupt, mit Jesus verbunden sind, so gut wie es nur geht. Und alles, was sonst dem Leben dient, wie es Gott sich geschaffen hat. Dass unser Herz im gleichen Rhythmus mit Gottes Herz schlägt. Was er für Steinheim will. was er für uns persönlich will, für uns als Gemeinde und für den Rest der Welt. Also das ist das Erste. Jesus ist der Haupt, das Haupt der Gemeinde. Nummer zwei. Alle Teile vom Leib Jesu sind Priester, sind Geistliche. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Petrus nennt alle Christen Auserwählte, Priester, Gottes heiliges Volk. Finde ich krass. Wir alle haben einen Auftrag, davon zu reden, wer Gott ist und was er tut. Nicht nur die, deren Berufsbezeichnung zufällig Pfarrer, Priester, Pastor oder so ist. Alle, jeder Christ. Offenbarung 1,5. Jesus ist Herr über alle Herrscher der Erde. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Nirgendwo im Neuen Testament finde ich Geistliche als Berufsbezeichnung. Oder professionelle Priester im Gegensatz zu Laienpredigern oder zu Menschen, die in einem ganz normalen weltlichen Job unterwegs sind. Ihr seid Priester. Jeder von euch, der Christ ist, ist Priester. Mehr noch in Epheser 4,12, da sagt Paulus, Leute wie ich sind dafür da, die Heiligen für ihren Dienst auszurüsten. Das ist sein Job. Ihr seid Gottes Diener, ihr seid Priester. Und Martin Luther schreibt schon vor 506 Jahren, Achtung, alte Sprache, alle Christen sind wahrhaft geistlichen Standes und ist unter ihnen kein Unterschied dann des Amtes halben allein. Demnach, so werden wir allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht. Was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass er schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es nicht jedem ziemt, dieses Amt auch auszuüben. Dass Luther mit seiner Tauflehre inkonsequent war, ist heute nicht unser Thema, wird hier aber am Rande ganz schön deutlich, gerade wenn man an all die Zwangstaufen der Vergangenheit und Gegenwart denkt. Aber wenn man die Taufe tatsächlich mit dem lebendigen Glauben an Jesus Christus in Verbindung bringt, dann wird es hier sehr schön deutlich, was eben zusammengehört. Jeder Christ ist Priester. Christ ist gleich Priester. Und Luther spricht dann auch von dem kirchlichen Priesteramt, was nicht jeder hat. Genauso sollen alle Christen nach den Maßstäben leben, die an Älteste angesetzt werden. Aber nicht jeder hat den Auftrag, als Ältester der Gemeinde zu dienen. Aber alle sollen nach denselben Maßstäben leben. Also jeder Christ ist Priester oder Geistlicher. Das war Punkt 2. Und drittens, unter Jesus ist die Gemeindeversammlung die letzte Autorität. Unter Jesus ist die Gemeinde die letzte Autorität. Zwei Dinge, die das nicht heißt. Erstens heißt es nicht, dass wir über dem Wort Gottes der Bibel stehen. Denn wenn ich sage unter Jesus, dann heißt das logischerweise auch unter seinem Wort. Also unter dem Wort ist die Gemeinde die höchste Autorität oder ist die Gemeindeversammlung die höchste Autorität in der Gemeinde. Zweitens heißt es nicht, dass wir über dem Heiligen Geist stehen würden. Denn wenn ich unter Jesus sage, dann heißt das auch unter seinem Geist. Der Geist Gottes ist auch der Geist von Jesus Christus. Aber unter diesem Schutzdach von Wort und Geist, unter diesem Schutzdach von Wort und Geist hat die Gemeinschaft der zur Gemeinde Gehörigen die höchste Autorität. Klammer auf, in freien evangelischen Gemeinden versuchen wir, diese Gemeinschaft möglichst mit der offiziellen Mitgliedschaft auch deckungsgleich zu bekommen, auch wenn das im Einzelfall nicht immer 100% klappt. Klammer zu. Gut, wir haben keinen Papst, keinen Bischof, aber auch Älteste, Pastor und Kassiererin haben nicht die letzte Autorität, sondern die Gemeinde regiert unter Wort und Geist. Und mein Text für diese Behauptung findet ihr in Matthäus. Matthäus 18, Vers 15 folgende und andere. Jesus erklärt hier, wie Gemeinden mit Konflikten umgehen sollen. Wenn dein Bruder oder deine Schwester dir Unrecht tut, geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Rat, denn nur so kann Gemeinde gesund gedeihen. Geh direkt zu der Person, mit der du ein Problem hast, und nicht irgendwo hintenrum sonst wohin. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er aber nicht auf dich hört, dann nimm noch ein oder zwei andere mit zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Wenn er auch auf sie nicht hört, also die zwei oder drei Priester aus deinem Hauskreis oder wo du sie hernimmst, wenn er auch auf sie nicht hört, dann sage es den Leuten eurer Gemeinde. Wenn er auch auf die Gemeinde nicht hört, behandle ihn wie einen Heiden oder Zolleinnehmer. Soll man auch mit Liebe behandeln, aber das sind nicht die Leute, die Teil der Gemeinde sind. Also in anderen Worten, es gibt keine höhere Instanz als die Gemeinde. Die Gemeindeversammlung regelt das, was die Gemeinde betrifft. Und lasst uns das vergegenwärtigen. Wenn die Gemeinde entscheidet, wer die rote Karte bekommt, wer ist dann der Schiedsrichter? Die Gemeinde. Unter Jesus. Denn das ist die grundlegendste Frage. Woraus besteht der Organismus der Gemeinde? Wer kann dazugehören? Und die Gemeinde entscheidet, wer ist Mitglied, wer gehört dazu und wer auch nicht. Genauso entscheidet die Gemeinde über andere Kontroversen. Die Gemeinde ist die letzte Autorität unter Jesus. Und da bin ich froh, dass wir als freie evangelische Gemeinde eben keinen Papst, Bischof oder sonst wen, auch die Bundesleitung uns nicht reinfunken kann. Aber auch Pastor und Älteste haben, wie gesagt, nicht diese Autorität. Das sind die ersten drei Thesen. Erstens, Jesus ist der Kopf der Gemeinde. Zweitens, die Gemeinde sind Priester und Geistliche. Und deshalb, drittens, hat die Gemeindeversammlung unter Jesus die letzte Autorität in der Gemeinde. Und jetzt wird es spannend. Wenn alle Priester sind, wieso brauchen wir dann eine Leitung? Viertens, Gott ruft einige Mitglieder der Gemeinde, sie zu nähren und zu führen unter Jesus. Gott ruft einige aus der Gemeinde, nicht alle, die Gemeinde zu nähren und zu führen. In anderen Worten, auch wenn es eine priesterliche Gleichheit gibt, auch wenn es geistliche Gleichwertigkeit gibt, eine Gleichheit in Gotteskindschaft und Erbschaft, dennoch lässt Jesus Leiter aufstehen. Leiter, die von der Gemeinde erkannt und anerkannt werden und die dann die Gemeinde nähren und führen. Hier ein paar biblische Meilensteine. Hebräer 13, 7. Denkt an eure Führer, die euch damals das Wort Gottes gebracht haben. Erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Vers 17. Gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, über euren Seelen zu wachen, und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. 1. Thessalonicher 5, 12. Liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken. Und haltet Frieden untereinander. Schließlich Apostelgeschichte 20, 28, das geht an die Ältesten in Ephesus. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Leiter, wörtlich als Aufseher oder Bischöfe, eingesetzt hat, damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid. Also die Gemeinde beruft sich Leiter. Und dann entscheidet sie bewusst, diesen Leitern wollen wir vertrauen. Diesen Leitern wollen wir folgen. Und damit meine ich, die Gemeinde will uns, will von der Lehre ihrer Leiter lernen. Wir wollen von der Lehre unserer Leiter lernen. Und die Gemeinde ist von der Grundeinstellung her empfänglich und unterstützend. gegenüber ihren Leitern. Wenn der Leiter etwas initiieren oder verändern will. Ich meine also keinen blinden Gehorsam. Prüft alles und das Gute behaltet, das gilt für die ganze Gemeinde. Aber vertrauensvoll wohlwollend und nicht haarspalterisch. Irgendwelche bösen Motive unterstellen oder so. Drittens und viertens, das klingt erstmal so ein bisschen widersprüchlich. Was soll das? Die Gemeinde ist unter Jesus die letzte Autorität. Und dann? Gott beruft Leiter in der Gemeinde, unter die sich die Gemeinde unterordnen soll. Wie soll das funktionieren? Aber wenn man es durchdenkt, immerhin, es steht klipp und klar in der Bibel, also kann es nicht widersprüchlich sein. Und ich halte es sogar für lebensnotwendig, um gesund Gemeinde leben zu können. Ich bin überzeugt, wenn wir das bis zum Ende durchdenken, dann sieht man einen grundlegenden Unterschied zwischen einer Leiterschaft, die inspiriert, die motiviert, die mobilisiert, die vorlebt, die lehrt, die überzeugt und richtungsweisend auf ein Ziel hindeutet, das auf der einen Seite, und einer gemeinschaftlichen Autorität auf der anderen Seite. Diese Gemeindeversammlung, die einen Rahmen setzt, einen moralischen Rahmen, einen Lehrrahmen, natürlich auch nicht frei Schnauze, sondern aus der Bibel raus. Diesen Lehrrahmen, in dem die Ältesten der Gemeinde dienen sollen. Und diese gemeinschaftliche Autorität, die kann ihre Leiterschaft auch zur Verantwortung ziehen. Und ihr die Leitung entziehen, wenn sie sich nicht innerhalb dieses biblischen Rahmens bewegt. Gemeinschaftliche Autorität und eine starke Leiterschaft unter dieser Autorität sind untrennbar. Sie sind nicht unvereinbar, sondern untrennbar. Sie sind biblisch, nach meiner Überzeugung, unverzichtbar für gesunde Gemeinde. Nummer 5. Diese Leiter wurden in der ersten Gemeinde Älteste genannt. Okay, ist das wirklich ein wichtiger Punkt? Klingt irgendwie vielleicht nicht so. Aber ich meine, hier wird deutlich, oder ich will deutlich machen, die Leitung durch Älteste ist im Neuen Testament nicht eine Option. Im ganzen Neuen Testament, im ersten Jahrhundert, gibt es scheinbar keine Gemeinde ohne Älteste. Das war der Weg, wie Gemeinde geleitet wurde. Und wenn Gemeinde durch Älteste geleitet werden soll, dann heißt es auch, dass sie nicht durch etwas anderes geleitet wird. Zum Beispiel durch Geld. Ja, meinetwegen regiert Geld die Welt, aber bitte nicht die Gemeinde. Und immer wieder gibt es Versuche, Gemeinden durch Geld in eine Richtung zu lenken, wie es jemandem, der gerade die Kohle hat, irgendwie passt. Das ist falsch, da kann kein Segen drauf liegen. Oder es gibt Gemeinden, die durch ihren Charakter oder ihr Reden, ihr Auftreten meinen oder tatsächlich andere gut beeinflussen können. Gut eingesetzt ist das eine Gabe. Aber Gemeinde leitet man. Auch mit den besten Absichten so nicht zum Guten. Und ich brauche jetzt keine Beispiele von Machtspielchen und Manipulation auszupacken. Wir sehen, biblische Gemeinde wird durch Älteste geleitet. Und ich habe hier eine Liste von Bibelstellen, in denen Älteste, die von Ältesten redet, in Jerusalem, in Ephesus, in Städten auf der Insel Kreta, in allen Gemeinden in der Zerstreuung, in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Wir beschränken uns auf eine Bibelstelle. Apostelgeschichte 14, 23. In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste. Sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn an denen sie nun gläubig geworden waren. Also Älteste leiten die Gemeinde. Simpel. Sechstens, Älteste sollen die Gemeinde lehren und durch ihr Vorbild leiten. Älteste sollen die Gemeinde lehren und durch ihr Vorbild leiten. Als Leiter sollen sie die Richtung vorgeben, führen, inspirieren und auch herausfordern. Und als Lehrer sollen sie die biblische Lehre bringen, eine Art geistliche Vormundschaft übernehmen. Wächter des Wortes der Wahrheit, könnte man sagen. In 1. Timotheus 3,15 sagt Paulus, die Gemeinde ist eine Säule und Stütze der Wahrheit. so eine Säule, müsst ihr euch vorstellen. Und ich habe das Gefühl, dass unsere postmoderne Gesellschaft immer mal wieder gern gegen diese Säule rempelt. Und dann ist die Frage, ob wir als Gemeinde unsere Identität kennen und ob wir dazu stehen oder ob wir uns umrempeln lassen. Und dann ist die Frage, ob Leiterschaft dieses Wort lehrt, übersetzt, entfaltet und anwendet, dass die Gemeinde ihre Identität auch feststehen kann, auch wenn sie angerempelt wird. Titus 1,9. Er muss sich an die zuverlässige Botschaft halten, wie sie ihm gelehrt worden ist. Dann wird er in der Lage sein, die Gemeinde auf dem rechten Weg zu halten und den Gegnern ihren Irrtum nachzuweisen. Der Älteste lebt es also vor und hilft so auch dem Rest der Gemeinde, sogar noch Außenstehenden, die Wahrheit zu erkennen und darin zu leben. Schauen wir nochmal in 1. Thessalonicher 5,17. Die Ältesten, die ihre Aufgabe als Gemeindeleiter gut erfüllen, verdienen doppelte Unterstützung. Das gilt besonders für diejenigen, die sich in Verkündigung und Lehre abmühen. Das ist ein wichtiger Vers, denn er zeigt, dass es im Ältestenkreis verschiedene Aufgaben gibt. Hier wird von Ältesten gesprochen, die der Gemeinde gut vorstehen. Und hier werden solche besonders hervorgehoben, die auch predigen und lehren. Das heißt doch, nicht alle Ältesten sind zwangsläufig Prediger. Es geht nicht nur ums Lehren, es geht nicht nur ums mündliche oder schriftliche Weitergeben. Ja, wer von den Ältesten das nicht tut, der muss sich auch daran messen lassen, Gottes Wort zu kennen und damit umzugehen. Möglichst gut danach zu leben. Und jeder Älteste muss dazu beitragen, die Gemeinde zu führen, zu leiten und so einen hirtenhaften Gesamtüberblick über die Gemeinde zu haben. 1. Petrus 5,1. Als Mitälteste wende ich mich jetzt an eure Gemeindeältesten. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie aber nicht aus Gewinnsucht, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Führt euch auch nicht als Herrscher in euren Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für eure Geschwister. Gott hat es sich so ausgedacht, dass Leiter, das Älteste Vorbilder sind, an denen sich der Rest der Gemeinde orientieren kann. Oh, ich sehe es in deinem Leben. So sieht Nachfolge aus. Das will ich auch. Das ist das Ziel. Leider sehe ich in meinem Leben viel zu oft, dass das nicht so der Fall ist. Dass ich das nicht so leben kann, wie ich meine Beziehung zu Gott führe, wie ich mit Christine oder meinen Kindern umgehe, wie ich mich gegenüber Außenstehenden verhalte. Wenn es um ein perfektes Vorbild geht, dann gibt es nur einen, Jesus. Und wenn ein Christ heute den Mumm hat, so wie Paulus damals, das zu sagen, macht's wie ich, folgt meinem Beispiel, bei mir gehen dann alle roten Warnlampen an. Paulus war eine andere Nummer. Und gleichzeitig bleibt der Anspruch der Bibel bestehen. Älteste sollen Vorbilder sein. Und weil der Pastor durch sein Amt Ältester ist, steht und fällt sein Job mit der Frage, ob etwas von diesem Vorbildcharakter zu erkennen ist. Und das sollte dem Pastor bewusst sein, sollte der Gemeinde bewusst sein. Und wenn nichts von diesem Vorbildcharakter zu erkennen ist, dann wird es Zeit für die Gemeindeversammlung, sich zusammenzutun und die Abberufung des Pastors zu besprechen. Das muss man nicht nur in der aktuellen Diskussion über Missbrauch in Kirchen sagen. Wenn von dem Vorbildcharakter nichts mehr zu erkennen ist, dann ist das Vorbild auch nicht mehr jemand, der vorne stehen sollte. Älteste sollen also durch Vorbild leiten. Das betrifft zuerst ihr Herz, ihre Einstellung. Sie sollen ohne faule Kompromisse Jesus nachfolgen wollen. Genauso muss sich das dann natürlich in ihrem Leben zeigen, auf verschiedene Art und Weise. Und bevor ich kurz was zu den Diakonen sage, greife ich nochmal kurz das Stichwort Freude auf, was wir zum Anfang hatten. Aus Hebräer 13, 17 hatte ich nur den ersten Teil gelesen, wo es heißt, gehorcht den Leitern der Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Aber der Vers geht noch weiter. Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorge tun können. Denn das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Das gefällt mir. Achtet darauf, dass die Ältesten Freude haben. Wenn die Ältesten an dich denken, dann sollen sie was zum Lachen haben. Denn wenn der Dienst der Gemeindeleitung den Ältesten keine Freude macht, dann ist es auch für dich nicht gut. Und ein frustrierter Pastor und eine entmutigte Ältestenschaft ist so ziemlich das Letzte, was eine Gemeinde gebrauchen kann. Gott gebe uns eine fröhliche Ältestenschaft, so wie wir es auch gerade erleben. Gott sei Dank. Und ich hoffe, ihr betet dafür. Und ich hoffe, ihr investiert euch da rein bis zum Jahr 2030, bis es wieder eine neue Ältestenberufung geben wird. Dass die Ältesten, die es sind, die es nach der Berufung sein werden, ihren Dienst mit Freude tun können. Okay, wir haben jetzt über Älteste gesprochen. Was ist mit den Diakonen? Das griechische Wort Diakonos kann man auch als Helfer oder Diener übersetzen. Und das führt oft zu Missverständnissen. Einen Diakon erkennst du nicht daran, dass er in der Gemeinde dient. Denn das macht jeder Christ. Diakon ist ein Amt in der Gemeinde, genauso wie Ältester ein Gemeindeamt ist. Im Gegensatz zu den Ältesten beschreibt die Bibel über Diakone nicht so genau, was sie eigentlich machen. Manche nehmen da als Beispiel Stephanus und sein Team aus Apostelgeschichte 6. Und ich meine, das kann man auch machen, obwohl da ehrlicherweise in diesem Abschnitt nicht das Wort Diakon vorkommt. Aber interessant ist auch, was er und sein Team tut, ist sehr praktisch, wird aber als absolut geistliche Aufgabe gesehen. Das sieht man an den Voraussetzungen, die genannt werden für diese Leute, die diesen Dienst, die Witwenspeisungen oder wie man das nennt, ja, dass die Essen kriegen, die das übernehmen sollen. Da heißt es, sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Vom Geist Gottes erfüllt sein, von Weisheit. Und konkret heißt es dann auch über Stephanus, zwei Verse später, er war ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Der eigentliche Text über die Voraussetzungen von Diakonen ist aber woanders. Der findet sich nämlich genau da, wo wir vorhin auch die Voraussetzungen über die Ältesten hatten, in 1. Timotheus 3, Verse 8 bis 13. Die Diakone sollen ebenfalls würdig sein. Auf ihr Wort muss man sich verlassen können. Sie dürfen weder übermäßig viel Wein trinken, noch darauf aus sein, sich zu bereichern. Sie sollen mit reinem Gewissen das Geheimnis des Glaubens bewahren. Die Diakone soll man aber zunächst einmal prüfen. Sie sollen nur dann zum Dienst zugelassen werden, wenn nichts gegen sie vorliegt. Entsprechend sollen die Diakoninnen würdig sein. Sprachlich ist es hier von der Übersetzung genauso möglich zu sagen, die Frauen der Diakone. Aber ich glaube, es gilt für beides, was jetzt kommt. Sie sollen andere nicht verleumden. Vielmehr sollen sie klar im Urteil und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Diakone dürfen nur mit einer Frau verheiratet sein. Sie sollen gut für ihre Kinder sorgen und ihre Hausgemeinschaft gut führen. Denn diejenigen, die ihren Dienst gut verrichten, erwerben sich hohes Ansehen und aus dem Glauben an Jesus Christus gewinnen sie ihre große Freiheit. Wer den Abschnitt über die Ältesten noch im Ohr hat, hat viele Doppelungen wieder gemerkt und deswegen muss ich das nicht alles nochmal sagen, auch wenn wir da noch viel tiefer drüber reden könnten und sollten und beim Kaffee nachher können wir das auch noch gerne machen. Aber dass der nicht kalt wird, konzentrieren wir uns mal. Erstmal auf die Unterschiede. Während die Älteste und Diakone beide Vorbilder in der Gemeinde sind und von der Gemeinde berufen werden, beide eine Leitungsverantwortung haben, haben die Ältesten die geistliche Leitungsverantwortung für die Gemeinde. Und es ist schön, wenn auch Diakone predigen, das ist super. aber die Verantwortung für die Lehre haben die Ältesten. Wir sehen also Älteste und Diakone, sie haben verschiedene Aufgaben, aber beides sind Leitungsdienste in der Gemeinde. Und biblische Leitung ist immer dienende Leitung. Und für Leitung gilt, leiten und führen heißt zuerst gehen. Leiten heißt selber gehen. Jesus leitet so, er schickt uns nicht nur einfach los, sondern er geht uns voran. Das ist Leitung. Jesus zeigt es uns, wie es geht. Und der Ältestendienst, aber auch der Diakonendienst sind geistliche Aufgaben. Auch die ganz praktischen Bereiche, Finanzen, Haus und Hof, PR. Denn alles, was die Gemeinde tut, hat ein geistliches Ziel. Menschen in die Nachfolge von Jesus Christus zu führen und ihnen zu helfen, konsequenter Jesus nachzufolgen. Und weil es geistliche Dienste sind, ist es entscheidend, dass auch wir als Leiter geistlich gehen, geistlich wachsen wollen, uns geistlich bewegen. Weil es geistliche Dienste sind, ist es wichtig, dass Leiter sich auch selbst geistlich bewegen, geistlich wachsen. Deshalb, wenn ich zum Schluss denen, die überlegen, sich in ein Leitungsamt berufen zu lassen, eine Frage stellen darf, dann ist es die. Willst du mit gutem Beispiel vorangehen, besonders darin, nach eigener geistlicher Entwicklung zu streben? Willst du mit gutem Beispiel vorangehen, besonders darin, dass du nach eigener geistlicher Entwicklung strebst? Und wenn ich dem Rest der Gemeinde von uns zum Thema Leitung eine Frage stellen darf, dann ist es die. Willst du den Leitern folgen, die dienend leiten? Und willst du selbst Schritte gehen, Jesus besser zu kennen, ihn mehr zu lieben und mehr für ihn zu leben? Willst du den Leitern folgen, die dienend leiten? Und willst du selbst Schritte gehen, Jesus besser kennenzulernen, ihn mehr zu lieben und mehr für ihn zu leben? Und ich glaube, wenn wir die an uns gestellte Frage mit Ja beantworten können, dann können wir ganz getrost im Vertrauen sein, Gott wird uns segnen als Gemeinde. Und dass er uns in unserem Umfeld durch uns Hoffnung reinbringt. Mehr von seiner Liebe, mehr von seinem Licht. Lass uns dafür beten. Himmlischer Vater, danke, dass du Jesus in diese Welt geschickt hast, dass die Gemeinde überhaupt erst entstehen konnte, dass wir Hoffnung und Leben haben können. Danke, dass du uns selbst vorangehst, Jesus, in der Gemeinde als Hirte, als Leiter. Aber auch danke, dass du uns mit einbeziehst, Gemeinde zu entwickeln, dass du durch uns Gemeinde baust. Und ich bitte dich, dass du mir und jedem Einzelnen von uns neu klar machst, was unser Platz ist in deiner Gemeinde, deiner Familie, deinem Reich, in der Christusgemeinde oder darüber hinaus. Zeig es uns und mach uns bereit und hilf, dass wir ja von Herzen immer mehr wachsen wollen, dich mehr lieben wollen, dir ähnlicher werden wollen, dir folgen wollen. In Jesu Namen. Amen.